des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unser Ende, den im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue lediglich und der nicht loslässt, des Werks allein.
Trotz des leider schon gewohnten Ortswechsels ins GGH grüße ich Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst und wir freuen uns, dass wir so viele Leute heute gekommen sind. Der Wochenspruch, der passend zu Himmelfahrt ist, lautet: Und wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Und da steht in Johannes 12, Vers 32. Himmelfahrt,
aber warte mal, du hast ja schon gesagt, Ortswechsel. Aber Gottesdienst ist doch immer im GGH.
Ja, aber heute ist auch ein besonderer Gottesdienst.
Darüber haben wir beide auch schon letztes Mal diskutiert. Warum ist jetzt Himmelfahrt wieder besonders?
Ja, ich schlage vor, diesmal erkenne ich das, sondern das macht einfach Christian, denn wir werden gleich einen kurzen Anspiel sehen und der wird auch heute für uns predigen. Das ist Hannah von der Woche und ich bin Linda von der Woche und wir führen Sie natürlich den Gottesdienst und reden auch mit Ihnen. Wie Sie wahrscheinlich schon gehört haben, ist der Gesang kurz zu Gast und wir mit uns Musik machen. Vielen Dank dafür.
Eher nicht so aus, singen wollen wir trotzdem gerne, also hören wir das erste Lied im Gesangbuch Nummer 66, Jesus ist kommen.
Thank you.
ich bitte Sie einfach, das zu machen und zu sagen, was ich sage. Guter Gott.
Guter Gott.
Also, Sie können das wiederholen. Schön, dass du bei uns bist.
Schön, dass du bei uns bist.
Wir denken an dich.
Wir denken an dich.
Wir singen für dich.
Wir singen für dich.
Mach unser Herz ganz froh.
Mach unser Herz ganz froh.
Beschenke uns.
Beschenke uns.
Amen.
Bist du dir sicher, dass der da Jesus ist?
Ja, er hat mich damals fasziniert, als er einen Menschen geheilt hat. Und
Der hat mir auch die Geschichten von Gott erzählt. Ich sag dir, das ist er. Schau auf seine Hände, er hält sie hoch, als würde er die immer segnen. Da, schau auf seine Hände.
Was? Hände? Ja, Hände. Sag mal, sind das Löcher? Sind das von den Kreuzes? Von den Nägeln?
Ja, ich sag's dir. Und das ist Jesus. Und er lebt.
Hast du schon verstanden, was die da geredet haben? Was sagt er denn?
Ja, eben hat er irgendwas von Abschied erzählt. Er würde jetzt gehen und sie sollten in Jerusalem auf ihn warten. Er würde den Heiligen Geist schicken und sie sollten auf ihn warten. Aber ich habe genau so wie du keinen Plan, was der meint.
Aber wenn wir ein bisschen leise sind, vielleicht hören wir noch was. Wenn der Wind zu rüber kommt. Also, der der wird den Mut geben, dass sie von seinem Tod und seiner Auferstehung reden.
Ja. Das scheint zu gut zu kommen. Das machen seine Jünger. Die hieven den auf seine Schultern. Nein, das habe ich nur gedacht, weil Jesus immer größer ist als die Jünger.
Ja, ich habe auch gedacht, wie so ein Helden hieven die den jetzt. Aber der ist auf den Stein geklettert. Der wird doch immer größer. Was? Ey, siehst du das auch, was ich sehe? Der ist nicht auf den Stein geklettert.
Das glaubt jetzt keiner. Der steht mit den Köpfen, also der steht mit den Füßen über den Köpfen von den Jüngern. Der fliegt langsam und immer höher.
Guck mal, der geht da hoch, in die Wolke da rein.
Ja.
Und der löst sich die Wolken. Siehst du den noch?
Nein, oder doch irgendwie so ganz komisch. Aber die Wolke löst sich auf und Jesus auch mit ihm. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Sind wir denn verrückt geworden?
Also, das weiß ich nicht. Guck mal, die Jünger, die schütteln auch den Kopf und wissen nicht, was los ist. Und da sind plötzlich zwei neue in weißen Gewändern. Wo kommen die denn jetzt her? Also, die reden wieder so leise. Verstehst du das?
Die sagen irgendwas von Jesus in den Himmel aufgenommen geworden?
In den Himmel aufgenommen? Also, das wird mir jetzt zu viel. Was wir hier erlebt haben, das ist für ein ganzes Leben. Und das muss ich meiner Frau erzählen, aber du musst mitkommen, weil sonst denkt die, ich habe einen getrunken. Also, das geht nicht.
In den Himmel aufgefahren.
Der Lesung immer Halleluja. Wir loben Gott sozusagen dafür. Für das, was wir gerade gelesen haben, für das, was wir jetzt gesehen haben. Halleluja heißt preiset Jahwe, lobt Jahwe. Und wir haben uns überlegt, wir würden gerne mit euch Halleluja, 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 preiset den Herrn singen. Und wir machen es so, dass wir dann einfach einmal durchsingen mit allem Mann, aber dass die Männer immer dann aufstehen, wenn Hallelu, Hallelu ist und die Frauen dann preisen den Herrn. Okay. Also wir probieren das einfach mal aus vom Text, ganz einfach. Hallelu, 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 Hallelu. Steigen wir an mit dem Halleluja.
Thank you.
ist chaoslos. Dann bewegt sich was. Und dann müssen die auch oft rennen, weil sie haben wieder was angestellt. Der Kleinere, der geht in Konfirmandenunterricht. Und im Konfirmandenunterricht schaut ihn der Pfarrer an und sagt, wo ist Gott? Und er hört gar nicht mehr zu. Er hat nur noch diese Frage im Kopf. Wo ist Gott? Und die Stunde vergeht und er rennt nach Hause und kommt zu seinem Bruder und sagt, du, wir sind richtig in der Klemme. Gott ist weg. Und sie denken, wir sind's. Wo ist Gott? Das kam hier in der Geschichte, kommt es zu einem Lacher. Aber die Frage kann auch ernst sein. Wo ist er denn? Letzte Woche hat jemand mich gefragt, ich bete schon so lange, wo ist denn dieser Gott? Wo ist er? Und das kann große Verzweiflung sein, diese Frage. Heute an Himmelfahrt geht es teilweise um dieses Wo ist er? Mit all seiner Stärke. Wo ist er? Wir haben im Anspiel gesehen, Jesus Christus verwandelt sich, dringt ein, ist plötzlich weg in einer Wolke, in der himmlischen Welt, im Himmel. Aufgefahren in den Himmel, haben wir bekannt. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Und dann stellt sich diese Frage, wie ist denn das? Der Predigttext, der geht nicht direkt darauf ein, denn der Predigttext, der ist aus dem ersten Königebuch, aus dem ersten Teil der Bibel. Da wird eine Geschichte erzählt von Salomo, wie er den Tempel einweiht. David hatte gesagt, Gott, ich will dir ein Haus bauen, damit du hier wohnen kannst. Weil ich wohne in einem Riesenpalast und du sollst auch in einem schönen Haus wohnen. Weil die Bundeslade, die sie umgetragen haben, da hatte Gott versprochen, da bin ich. Da an diesem Ort. Und David sah das und sah, dies irgendwie hat kein Zuhause. Da regnet es drauf. Und Gott sagte, nein, du nicht, aber dein Sohn soll mir ein Haus bauen. Und im ersten Königebuch, Kapitel 8, spricht Salomo dann ein Gebet. Er hat den Tempel bauen lassen mit kostbaren Sachen. Zedern aus dem Libanon, Steine wurden hergefahren. Ein Raum, das Allerheiligste, wurde mit Gold ausgedeckt. Das alles schimmerte. Und nun kam der große Tag der Einweihung, wo die Bundeslade ins Allerheiligste gebracht wurde. Und dort, ab Vers 22, spricht dann Salomo. Er betet anders, als wir das tun. Wir fallen auf die Hände, senken den Kopf. In Israel war es üblich, wenn man betete, dass man die Hände empor hebt. Hoch. Indem man die Hände empor hob und nach oben schaute. Und sein Gebet so sprach, um zu zeigen, ich liefere mich dir aus. Ich bin ganz für dich da. Von dir erwarte ich die Hilfe. Und Salomo trat vor den Altar des Herrn, angesichts der ganzen Gemeinde Israel, und breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach, Herr, Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Himmel, noch unten auf Erden dir gleich. Der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen. Der du gehalten hast deinen Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tage. Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, dass du deinem Knecht, meinem Vater, zugesagt hast. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte dann dieses Haus das tun? Das Haus, das ich gebaut habe. Aber
Wende dich zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, auf dass du hörst das Flehen und Gebet deines Knechtes heute vor dir. Lass deine Augen offen stehen über diesem Hause, Nacht und Tag, über der Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Du wollest erhören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet. Denn du sollest hören aus deiner Wohnung im Himmel und wollest gnädig sein. Ein Text, der von der Größe Gottes spricht, erstmal. Salomo sagt, der Himmel, Himmel kann dich nicht fassen. Gottes Größe ist unerdenklich. Er spricht davon, dass Gott keinen Raum, also dass er jeden Raum sprengt, dass Gott nicht begrenzt ist auf einen Wohnraum, dass er nicht beschränkt ist, auch nicht auf das Allerheiligste im Tempel, sondern dass der Himmel, Himmel ihn nicht fassen kann. Er ist überall, er reicht an jeden Punkt hinein des Universums. Er ist überall da, zugleich da. Es ist wie bei dem Kinderlied. Gottes Liebe ist so wunderbar. Nur, dass es dieses Mal heißt, Gottes Größe ist so wunderbar. So weit, was wird weiter sein? So hoch, was wird höher sein? So tief, was wird tiefer sein? Ich lade Sie ein, das eben mitzusingen. Es sind ein paar Kinder da, ich habe gerade gesehen. Und ich lade auch die Erwachsenen ein, wenn sie Lust haben, Gottes Größe ist so wunderbar, Gottes Größe ist so wunderbar, Gottes Größe ist so wunderbar, weit. Und dann so weit, genau. Sie dürfen gerne die Bewegung mitmachen oder sitzen bleiben, aber wir singen gemeinsam. Gottes Größe ist so wunderbar, Gottes Größe ist so wunderbar, Gottes Größe. Ist nun der, der überall ist. Der, der alle Völker und alle Menschen in seiner Hand hält. Nicht nur alle die, die ihn kennen. Er hält wirklich jeden Einzelnen in seiner Hand. Alle Gestirne, die er geschaffen hat, hält er. Die ganze Welt ist voll Gott. Und Salomo spricht, Herr Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Himmel noch unten auf Erden dir gleich. Keiner ist wie Gott. Die Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Und wir wissen noch mehr, ein wenig mehr mit unseren Teleskopen, wie weit dieses Universum ist. Dass es nicht nur unser Universum gibt, sondern weitere. Dass es reicht von dieser Erde zu unserem Planeten, zu unserem Sternsystem, der Milchstraße und weiter. Und Gott durchdringt das alles. Jesus Christus durchdringt es. Ein Psalmbeter hat das mal wunderbar ausgedrückt. In Psalm 145, Vers 3. Der Herr ist groß und sehr zu loben. Seine Größe ist unausforschlich. Ich finde das spannend, dieses Wort, unausforschlich. Das wurde mir immer angezeigt, dass ich das falsch geschrieben habe. Hier
im Computer. Da war immer eine rote Schrift drunter, egal wie ich das verändert habe, weil es das nicht gibt eigentlich. Ja, Gottes Größe ist erforschlich, aber sie ist unausforschlich. Er ist nämlich so groß, dass wir sie nicht komplett erfassen können. Gott, Jesus Christus, ist unausforschlich. Er ist überall gegenwärtig. Er ist in gewisser Weise überall. Und dann könnte man sagen, kann man ihn überhaupt lokalisieren? Ist er überall, wenn er überall ist? Die Größe von Jesus Christus, die wird sichtbar auch am Himmel erfahren. Wir glauben es, dass er groß ist. Wenn Jesus Christus aber überall ist, dann ist auch so eine kleine Frage, ja, wie sieht denn das aus? Und wenn er zu Rechten Gottes sitzt, wie sieht denn diese Regierung aus? Neben dem Tempel in Jerusalem stand rechts daneben das Königshaus. Und es sollte so auch dann bildlich dargestellt werden, die rechte Hand von Gott ist der König. Der König regierte stellvertretend für den Gott Israels. Gott hatte den König berufen und hatte ihm gesagt, du sollst jetzt regieren. Und Jesus Christus wird jetzt zur Rechten Gottes gesetzt. Er wird König. Er wird ein Regierer. Er nimmt Teil an der Weltherrschaft, die Gott hat. Wie sieht die aus? Eine Sache ist, er nimmt den Schöpfungsauftrag von Gott wahr. Jesus schafft und erhält. Das tut er an allen Orten. Er schafft alle Dinge und er erhält sie. Er ermöglicht die Existenz und das Leben von diesen Gegenständen oder Dingen oder Lebewesen. Das gilt für uns alle, für uns Menschen, für das Baumblatt draußen, für das Staubkorn, hier auf unserer Erde oder auf dem Mond. Das gilt für jedes Atom. Jesus schafft es und erhält es. Und dann, wenn er das schafft und erhält, dann durchdringt er es auch. Er ist anwesend dabei. Luther sagt, wenn Gott es schafft und erhält, so muss Gott auch anwesend sein. Und seine Kreatur erhält er sowohl im Allerinwendigsten als im Auswendigsten. Also Gott ist von außen anwesend und von innen, weil sonst könnte das nicht sein. Er, Jesus Christus, erhält es bei jedem Lebewesen, bei jedem Stein. Ja, ein Stein ist kein Lebewesen, aber auch der Stein ist existent, weil Jesus ihn schafft und erhält. Das heißt, nicht alles ist jetzt Gott, kein Pantheismus, aber die Orthodoxen nennen es Panentheismus. Gott ist in allen Dingen. Er erhält sie, er durchdringt sie, wir weben und sind und leben in ihm. Und er durchlebt und dringt und ist in allem. Er ermöglicht, dass wir atmen, dass unser Herz schlägt, dass die Gefühle da sind, unser Denken, dass wir den Arm heben. Er ermöglicht das. Und der Vater hat ihm das übertragen. Dieses Handeln ist ein verborgenes Handeln. Ich deklariere das gerade von hier, dass das so ist, aber jeder Nicht-Glaubende wird sagen, nee, es sind Naturgesetze, die das machen. Es ist Schwerkraft, es sind Systeme, die vorhanden sind. Und da muss ich sagen, ja, das sind Naturgesetze. Ich glaube, dass Gott sie geschaffen hat, aber es ist eine Glaubensaussage. Ich kann den Gott, der hinter allem steht, nicht beweisen. Der verborgene Gott ist da. Und das ist schwierig. Da sind wir wieder ein wenig bei, wo ist jetzt Gott? Zeig ihn mir. Seine Herrschaft ist verborgen. Sie blitzt hier und da auf in seinem Reich. Wenn ein Mensch betet um Zeichen und diese Zeichen geschehen, da scheint Gott sein Reich zu zeigen. Wenn einem Menschen geholfen wird, wenn ein Kind geliebt wird, da bricht sein Reich durch. Wo Gott angebetet wird, wo mit liebevollen Händen Leid gelindert wird. Aber ein Gottesstaat, einen sichtbaren Gottesstaat, den gibt es nicht und den wird es hier auf unserer Erde nie geben. Weil es kein Gott ist, der hier sich so zeigen wird. In unserer Welt regiert der Gekreuzigte und Auferstandene, noch im Verborgenen. Er ist sanftmütig und geduldig. Er ist ein anderer König und Regierer, als wir es kennen. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Dass alle Menschen seine Liebe erkennen und erfahren. Er will, dass wir ihn erfahren, dass eine Liebe, die bedingungslos ist, sich zeigt, ohne Gesetz und ohne Zwang. Er will so angenommen werden und gesehen werden. Er will anders sein als diese Welt und ihre Systeme, und deswegen kommt er ohne Gewalt. Er durchdringt es anders. Nicht von dieser Welt, eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Und das heißt für uns, dass wir manches nicht verstehen, weil er verborgen ist, weil er noch anders ist. Dass wir Enttäuschungen haben, dass wir gekränkt werden. Das bedeutet auch, ja, es gibt noch Leid, es gibt Krankheit. Wir und wir werden nicht verschont. Jesus sitzt zu Rechten Gottes und regiert anders. Mit Liebe und doch verborgen und manchmal fragwürdig. Wir sind eingeladen bei dem verborgenen Reich, es zu erahnen, es mitzugestalten, es wahr zu werden lassen, es zu glauben im Angesicht, obwohl es scheinbar nicht da ist. So wie Paul Gerhardt, der schreibt, Gott sitzt im Regimente und führt alles oben. Zu glauben, mit dem Wissen, eines Tages wird der Mann auf dem Thron wirklich ein neues Reich schaffen, eine neue Erde, einen neuen Himmel und wird dann spürbar und sichtbar sein. Jetzt habe ich darüber geredet, Jesus ist aufgefahren in den Himmel, er ist überall zu finden, so weit, was kann weiter sein. Ich habe davon gesprochen, dass seine Regierung irgendwie nicht von dieser Welt ist und so ganz anders. Aber wo lässt er sich denn dann finden? Wo ist die Verborgenheit aufgehoben? Wo finden wir ihn? Im Epheserbrief, in Kolosser, da heißt es, Jesus ist das Angesicht Gottes oder das Spiegelbild Gottes. In Jesus sehen wir, wie Gott ist. Jetzt ist aber das Problem, Jesus ist aufgefahren. Ich habe diesen Jesus nicht mehr, ich kann ihn nicht greifen. Wo ist der Ort, wo ich ihn greifen kann? Hier bei uns im Text ist etwas spannend. Salomo, der hat gebetet, die Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Du bist unvergleichlich groß. Wie sollst du hier in einem Haus wohnen? Und doch, sagt er, in den Versen 27 und 26. Mach deine Worte wahr, die du deinem Knecht, meinem Vater, zugesagt hast, dass du wohnst in diesem Haus. Also steht da in Vers 29. Da soll mein Name sein. Das hatte er versprochen. Da soll mein Name sein. Gott sagt, ihr dürft mich finden. Ich mache mich begrenzt. Ich mache mich erfahrbar. Und er hat das damals für den Tempel gemacht. Bei der Einweihung kam eine Riesenwolke und füllte den ganzen Tempel, dass die Priester nicht mehr reinkonnten und Gottesdienst feiern konnten, weil Gott einfach da war. Gott hat sich gefreut, einfach nur da zu sein mit denen. Und der Tempel ist heute immer noch sehr wichtig für die Juden. Wir kennen die Klagemauer, die Bilder. Das ist nur noch eine Wand des Tempels. Aber dennoch gehen Menschen dorthin, weil sie der Verheißung glauben, da ist mein Name, da hört mich Gott, da ist Gottes Auge offen und sieht mich. Ich habe schon gesagt, für uns Christen ist Jesus dieser Ort. Er ist aufgefahren, aber er macht sich selber auch anfassbar. Zwei kurze Sachen. Erstens, im Abendmahl macht er sich anfassbar. Er sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Er sagt das zu seinen Jüngern, die er zurücklässt. Er weiß, ihr werdet mich nicht mehr anfassen können. Ihr werdet denken, wo ist er denn? Aber damit ihr das habt, das ist mein Leib. Das ist mein Blut. So wie ihr das Brot in eurer Hand haltet, es berührt und schmeckt, so wie ihr den Wein oder den Traubensaft schmeckt, so gewiss bin ich da. Ich bin für euch erfahrbar. Es ist wieder ein Glauben und dann ein Erfahren. Nächste Woche feiern wir wieder und da ist die Einladung, ja, kommen Sie, haben Sie Gemeinschaft mit diesem Gott. Erfahren Sie ihn, spüren Sie ihn, das ist seine Verheißung. Hier bin ich. Er ist auch noch als zweites, wo ist er erfahrbar? Es gibt noch viele Sachen. Ich kann von Geschichten erzählen, wo Leute gesagt haben, ja, in der Natur habe ich ihn erfahren. Aber in der Natur habe ich nicht so eine klare Deutung, wie ich beim Abendmahl habe. Das heißt, ich brauche so feste Punkte. Ein Punkt ist Jesu Name. Das ist nicht so stark wie das Abendmahl. Aber beim aronitischen Segen am Ende des Gottesdienstes, wenn ich ihm zuspreche im Namen Gottes, der Herr sei mit dir, der Herr behüte dich und segne dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Dann lege ich den Namen Gottes auf sie. Zumindest wird Aaron das gesagt. Er soll so die Israeliten segnen und dann steht, so sollen sie, also Aaron und die Priester, meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Den Namen Gottes auf die Menschen legen. Ich sage, der Herr segne dich. Ich benutze der Herr in einer Übersetzung. Der Name Gottes ist Jahwe im Alten Testament, wenn man das ausschreiben würde. Aber auch die Juden, die haben große Ehrfurcht, den Namen überhaupt auszusprechen, weil sie den Namen nicht missbrauchen wollen, aber auch einfach, weil Gott verspricht, wo mein Name ausgesprochen wird, da bin ich. Und da haben sie Ehrfurcht vor. Deswegen wird das mit Herr übersetzt. Und Luther geht dem nach. Und so sage auch ich nicht, Jahwe segne und behüte dich, sondern der Herr segne und behüte dich. Überall, wo der Herr steht im Ersten Testament, da ist dieser Name Jahwe. Das bin ich. Und Jahwe heißt, ich bin da, der ich bin, ein Dasein der Gott. Und der Name, den wir noch kennen als Christen, ist Jesus. Jesus Retter übersetzt. Und auch den dürfen wir auf Menschen legen, Menschen segnen. Ich habe das zweimal erlebt. Das ist jetzt eine Erfahrung eher, aber ich sehe das auch in der Bibel, dass er sagt, wir sollen seinen Namen legen auf die Menschen. Ein guter Freund von mir, der Herbert Grossert, der ist schon etwas älter und der lernt trotzdem noch dazu, das ist das Gute. Und der hat die letzten 2 Jahre zweimal für mich gebetet am Telefon. Und er hat dann gesprochen, Christian, ich lege den Namen Jesus auf dich, während des Gebetes, und hat dann weiter gebetet. Und als er das gesagt hat, ich lege den Namen Jesus auf dich, da ist irgendwie Friede bei mir eingekehrt. Da ist eine Emotion in mir hochgekommen. Und ja, ich weiß nicht, kann ich auch wieder alles psychologisch erklären, aber es kann auch Gott sein, der diese Psychologie benutzt. Und ich habe das nicht immer erfahren, denn dieser, das ist keine Zauberformel. Ich lege den Namen Jesus auf dich und dann ist es so. Und dennoch verspricht er, da zu sein. Und wir dürfen das immer wieder ausprobieren, wenn wir für andere beten, mal zu sprechen. Jan Jesse, ich lege den Namen Jesus auf dich. Und wenn Gott kommt, kommt er. Das ist seine Angelegenheit. Wo ist Gott? Er ist zu finden, auch im Gebet. Ich habe keine vollständige Antwort auf diese Frage, muss ich ehrlich sagen. Weil auf der einen Seite, durch die Himmelfahrt, ist er überall und regiert in einem Wesen und einem Reich, das manchmal sehr verborgen ist, wo ich mir wünsche, warum bricht es nicht heller und leuchtender? Und ein Gott, der sagt, im Abendmahl lasse ich mich finden, im Wort. Das dürfen wir hoffen. Amen. Kinderlied mitgebracht, weil es auch so ein bisschen Familiengottesdienst werden wollte. Sing mit mir ein Halleluja, sing mit mir ein Dankeschön. In der zweiten Strophe stampf mit mir ein Halleluja. In der dritten spring mit mir ein Halleluja. Sie sind frei, sie sind erwachsen, mitzumachen oder nicht. Genau, und dann wiederholt sich das wieder. Sing mit mir ein Halleluja, stampf mit mir ein Halleluja.
Amen.
Am Sonntag, also kommender Sonntag, der 2. Juni, ist wieder um 10.30 Uhr hier im Konverthaus Gottesdienst. Es ist Abendmahlgottesdienst mit Thomas Jung. Genau in einer Woche, also Donnerstag, der 6.6., da wird jemand 175 Jahre alt. Das ist schon wirklich ziemlich alt und deswegen wollen wir richtig gerne das alle zusammen feiern. Ab 17 Uhr können Sie mit uns den CVM-Geburtstag feiern. Der CVM Hickinghausen und der CVM Oberbrand lädt hier auf dem Parkplatz von BGH ein, um bis wir den Geburtstag zusammen verbringen können. Bis 18.30 Uhr können Sie den CVM erleben und gemeinsam essen und trinken. Danach findet ein Open Air Bowl statt. Hoffentlich ist es weiter gut, dass er wirklich stattfindet. Aber das war es dann halt auch immer möglich. Danach kommt nochmal ein DJ, der mit uns nochmal richtig viel Partystimmung sorgt. Und deswegen würden wir uns voll freuen, wenn Sie mit uns diesen Tag verbringen.
Lieber Gott, ich danke dir für diesen Gottesdienst, dass das, was du für uns Menschen mit deinem Sohn gemacht hast, bis heute gefeiert werden kann. Und ich danke dir, dass trotz kleiner Ausnahmen wie heute das Wetter einfach immer besser wird und wir die von dir geschaffene Natur nutzen können. Das ist ein Privileg, das wir vielleicht aber nicht mehr so lange nutzen können. Durch unseren Egoismus gehen wir immer respektloser mit unserer Schöpfung, mit deiner Schöpfung um. Und es fängt bei jedem Einzelnen von uns an, hilf uns, dass wir respektvoller werden und verantwortungsbewusst mit deinem Werk umgehen. Auch die Politiker haben da eine Verantwortung. Hilf ihnen, den richtigen Weg zu gehen und die richtigen Interessen und Aufgaben erledigen, zu erledigen. Wir haben bei uns im Feiern. Seit 175 Jahren wird in Sicherheit ein christlicher Gott geliebt. Hilf uns, dass es ein wunderschönes Fest wird und dass Menschen berührt und erreicht werden können. Was uns alles in weiter keine Ruhe gibt, das legen wir das Gebet, welches du uns gelehrt hast. Unser Vater. Gott, du bist in mir.
Gott, du bist in mir.
Und um mich herum.
Und um mich herum.
Gieße deinen Segen über mich aus.
Gieße deinen Segen über mich aus.
Und du sollst in mir wohnen.
Du sollst in mir wohnen.
Und ich bin dein Haus.
Und ich bin dein Haus.
Thank you. oder was? Ciao, vielen Dank dir.